Erfolgskriterium ist da, dass wir es praxisnah machen. Also wir gehen wirklich mit verschiedensten Stakeholder-Gruppen alle Phasen durch. Da kann auch mal ein Produktmanager oder ein Entwickler ein Interview machen. Wir bauen Prototypen auf, wir vertesten die live im Kurs mit coolen Tools, mit Crowd-Testing-Tools, wo man innerhalb von 2 Stunden Feedbacks reinbekommt.
Das eine Extrem ist, du hast ein Projekt, wo du halt auch eine Fachexperten hast, wo du halt eine Agentur hast. Das andere Extrem, was wir auch feststellen, ist, dass du wirklich dann in diese agile Produktentwicklung gehst, Produktteams aufbaust und genau dann ist dann auch der Zeitpunkt, dass du dir sehr viele Gedanken dazu machen solltest, wie baut man ein Design Operations Team auf.
Designsysteme oder Standards, die man einhalten will, die schränken nicht ein, weil sie nicht so spezifisch sind, dass sie jetzt nicht noch Freiheiten offen lassen würden. Also du hast einen Rahmen, klar, in dem du dich bewegen solltest. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungsformen, verschiedene Konformitätslevel, die man einhalten kann. Und gerade der Gesetzgeber, und das ist auch ein bisschen das Thema, was ist überhaupt realistisch umzusetzen? Was für ein Level? Was kriegt man überhaupt noch selbst gestemmt? Und da sagt ja auch der Gesetzgeber, ist man im mittleren Level, also mit AA, ganz gut unterwegs. Und da würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass das die Kreativität oder die Freiheiten einschränkt.
Hallo ihr lieben Digitalos, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Heute ist nicht der Daniel mit mir im Studio, sondern der Tim. Tim ist unser UX-Lead und der ist dabei, weil heute dreht sich alles um das Thema UX-Operations, um das Thema Barrierefreiheit und Designsysteme. Und unsere Gäste sind 2 Experten, mindestens im deutschsprachigen Raum, zu dem Thema: Daniel Diener und Marcel Bertram. Alle, die alles wissen wollen über Accessibility und wie wir das bis 2025 so auf die Straße bringen, dass auch der Gesetzgeber damit zufrieden ist, erfahrt ihr in den nächsten knappen 60 Minuten. Viel Spaß bei der Folge, los geht's. Hallo Marcel, hallo Daniel, schön, dass ihr heute dabei seid bei den Digital Product Talks und meinem Sondergastgeber auch Tim. Ihr seid ja Altbekannte, wir hatten schon mal zusammen einen Podcast, umso mehr freuen wir uns, dass wir mit euch in die nächste Runde gehen können. Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir da sein dürfen, Felix und Tim.
Marcel, fangen wir mit dir an. Erzähl uns ein bisschen, wo du herkommst und was du aktuell machst. Ich meine, ihr seid beide hauptberuflich bei einem großen süddeutschen Automobilhersteller, wie man das so schön umschreibt. Ihr habt aber auch eine eigene Beratungsfirma gegründet, mit der ihr Unternehmen im Bereich Digitales, sage ich mal, da könnt ihr gleich nochmal in die Tiefe gehen, beratet, aus den Bereichen Fußball, Gartengeräte, Finanzen, also ist ein Blumenstrauß an Bereichen. Erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Alltag, was du so machst und was dich gerade besonders umtreibt.
Na, alles klar, dann versuche ich mal nicht arg weit auszuholen, dass ich es irgendwie noch in den nächsten 20 Minuten schaffe. Also tatsächlich bin ich jetzt seit 10 Jahren im Umfeld von Digitalisierung tätig und habe den Daniel da auch vor, ich glaube mal, 6 Jahren kennengelernt. Also seit 6 Jahren arbeiten wir dann auch in dem Umfeld zusammen, haben da mit verschiedenen Themenfeldern auch zu tun gehabt, waren ursprünglich mal im klassischen Marketing, also Kommunikation und Werbung. Und waren da auch für das gute Aussehen verantwortlich, also Einhaltung von der Corporate Identity, Pixel Perfect, Vermaßungen, Screens prüfen, Screens freigeben. Aber dadurch, dass es auch in diesem Umfeld irgendwann diese agile Transformation gab, dass sich wirklich Produktteams auch aus Projekten geformt haben, die für Shops verantwortlich sind, die für die Startseite verantwortlich sind und andere Teilbereiche, sind wir da so ein bisschen in die Rolle reingewachsen, dass wir die ersten UX-Designer waren und uns dann eigentlich auch selbst ein bisschen die Arbeitsweisen beigebracht haben, auch im Selbststudium und in der Zusammenarbeit. Was können wir eigentlich tun? Was müssen wir eigentlich können, um diesen Teams zu helfen? Und dadurch, dass wir auch in einem Großkonzern arbeiten, ist diese digitale Organisation auch entsprechend groß oder groß geworden. Also ist relativ schnell gewachsen, ich würde mal sagen exponentiell auch, sodass wir dann zu zweit auch nicht mehr die Chance hatten, als UX-Designer wirklich operativ in den Teams tätig zu sein und die eigenen Sachen zu machen. Und dann hat sich das im Betrieb weiterentwickelt. Wie können wir das jetzt trotzdem noch hinkriegen, skalierbare Ansätze aufzusetzen, um diese Organisation zu befähigen? Und da hat sich dann so ein bisschen auch das herausentwickelt, was wir heute noch am liebsten machen, tatsächlich Empowerment, also Design Operations, so als Begrifflichkeit, oder Shared Service UX heißt das jetzt bei uns. Im Wesentlichen so eine zentrale Taskforce-Einheiten, Unternehmen im Unternehmen oder so ein A-Team, sagen wir auch manchmal, was sich tatsächlich um den Designprozess kümmert und alle Rollen, die einen wichtigen Bestandteil an UX und an Design haben, also nicht nur klassische Designer, dass wir die wirklich befähigen können, Awareness aufbauen können, auch für das Thema. Ist ja nach wie vor noch so, dass wir unser Thema oder das, was wir da eigentlich machen, noch erklären müssen. Also nicht selbstverständlich, das gehört dann auch mit dazu, dass wir darüber sprechen. Und aber auch sehr viel mit Tools, mit Werkzeugen arbeiten. Also dass wir geeignete Werkzeuge finden, an den Start bringen. Oder jetzt seit neuestem tatsächlich dann auch eigene Tools und Services bauen, wenn wir eben das nicht finden am Markt, was wir brauchen, um unsere Ansätze, um unsere Methoden reinzubringen.
Danke dir. Daniel, wie muss ich mir euer Daily Doing, euren Alltag vorstellen?
Das Daily Doing an sich ist, also ich arbeite sonst noch als Produktmanager, das heißt, das, was wir im Design Operations Bereich mit den Tools, mit den Methoden, mit der Software aufgebaut haben im Ops-Bereich, nutze ich tatsächlich in der operativen Umsetzung als Produktmanager, aber auch als Product Owner. Das heißt, das Schöne an uns beiden ist eigentlich, dass wir dann auch wieder den Rückkanal haben, weil ich ein Produkt verantworte, und halt wieder zurück an Marcel, der jetzt gerade noch stärker im Design Operations Bereich arbeitet, die Sachen dann halt wieder aufnehmen kann. Und ich finde, das ist eigentlich auch immer so die schöne Kombination aus uns beiden, weil Marcel hat ja gerade gesagt, früher waren wir für schöne Aussehen zuständig, jetzt macht Marcel das hauptsächlich, weil ich bin eher, wenn wir uns den Double Diamond anschauen, im ersten Diamanten unterwegs. Mein Steckenpferd ist dann halt eher Research, Customer Journeys, dieser Teilbereich, und Marcel dann eher nochmal stark ins Design, ins Produktdesign. Und dadurch, dass wir beide sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten, tauschen wir uns halt extrem aus und verstehen halt den Gesamtprozess einfach viel, viel besser, weil jeder so seine einzelnen Schwerpunkte und halt diese Schwierigkeiten dann auch identifizieren kann im Prozess.
Mhm. Jetzt ist ja Design Operations, UX Ops, wie auch immer man es nennen will, oder UX Activation, Shared Services, gibt ja einige Bezeichnungen dafür, ist ja noch nicht der Standard jetzt, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum. Ja, wie muss sich jetzt ein Unternehmen, das sich überlegt, okay, ich möchte mir jetzt auch so ein Team aufbauen, was sind die wichtigsten Dinge, die es zu beachten gibt, wenn ich mir wenn ich UX Ops oder Design Ops im Unternehmen etablieren möchte, und wie sieht es dann konkret aus, wie ist das Team zusammengesetzt?
Vielleicht zu Beginn, das, was wir in unserer Beratungsfirma dann auch sehen, sind es eigentlich immer so zwei Extreme. Das eine Extrem ist, du hast ein Projekt, wo du halt auch eine Fachexperten hast, wo du halt eine Agentur hast. Du bist halt verantwortlich für eine Webseite und lagerst halt viel aus. Das ist halt das eine Extreme. Das andere Extrem, was wir auch feststellen, ist, dass du wirklich dann in diese agile Produktentwicklung gehst, Produktteams aufbaust, und genau dann ist dann auch der Zeitpunkt, dass du dir sehr viele Gedanken dazu machen solltest, wie baut man ein Design Operations Team auf. Und das Wichtigste ist, Verantwortung zu übernehmen und jemanden dediziert zu haben, der sich mit dem Thema beschäftigt, weil er muss zum einen die Strategie aufbauen, er muss das Tooling aufbauen, die Prozesse aufbauen. Ohne die Menschen und ohne einen Verantwortlichen geht es aus unserer Sicht nicht, um das Thema dann auch wirklich zu treiben. Und das haben wir auch bei unseren Beratungsprojekten gesehen. Der richtige Drive kam dann wirklich rein, als wir dann jemanden Verantwortliches hatten, mit dem wir das Thema treiben konnten. Weil auch, das ist das Spannende aus der Beratung, wir können sehr gute Ansätze erklären, was die Firma an sich tun sollte. Aber du musst halt jemanden haben, der es dann auch im Unternehmen treiben kann.
Ja, also würde ich auch so sagen, in unserer Vorstellung ist es auch immer zweigeteilt. Also es gibt die Produktorganisation oder die umsetzende Organisation mit den Rollen, die dann tatsächlich auch das Design erstellen, die Research durchführen, die Code schreiben, messen und veröffentlichen, also wirklich die Umsetzung vom Produkt begleiten. Und auf der anderen Seite, gerade wenn man von Design Operations spricht, das ist vielleicht immer so ein bisschen der Hidden Champion, aber das ist auch sehr viel Arbeit, die es da zu tun gibt. Und das ist aber die andere Seite, die wirklich eine Dedication braucht. Also du brauchst wirklich Personen, die sich ausschließlich dann nur darum kümmern, so die Fäden zusammenzuhalten und wirklich diese Produktorganisation dabei zu unterstützen, effizient und qualitativ die Sachen umzusetzen. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie Infrastruktur oder auch ein Arbeitsplatz, ein Laptop, Internet. Das ist all das, was du eben brauchst, um arbeitsfähig zu sein. Und bestenfalls ist dann auch noch eine gute Internetverbindung, dass du auch schnell bist im Arbeiten. Und genauso ist es bei uns im Designprozess. Wir lieben es, den Designprozess an sich anzuschauen mit allen Phasen und da wirklich zu gucken, wie können wir den seamless gestalten, wie können wir den auch so gestalten, dass es den Leuten Spaß macht und die verschiedenen Rollen, die Werkzeuge, die man eben dafür braucht, zusammenzubringen.
Sehr gut. Jetzt, Marcel, du hattest davon gesprochen, Awareness generieren für die Wichtigkeit ja auch von UX. Jetzt ist es bei dem Unternehmen, von dem ihr jetzt sprecht, weiß ich, dass es schon ein relativ großes UX-Team hat. Also da ist ja die Awareness schon da, zumindest, und ihr, aber ihr seid ja auch schon eine Weile dabei. Ihr habt sicherlich mitbekommen, wie sich das entwickelt hat. Es ist ja leider immer noch so, dass UX nicht in den Unternehmen immer auch die Wichtigkeit hat, die wir zumindest ja aus der Branche glauben, die es verdient. Also wie bekommst du die Awareness für UX im Unternehmen generiert? Wie bekommst du UX ins Unternehmen integriert? UX Ops, Design Ops ist eine Möglichkeit. Und wie gelingt das, dass wirklich dann auf Top-C-Level da die Awareness da ist? Ja, okay, UX ist wichtig, wir brauchen das. Das sind unsere digitalen Touchpoints da draußen. Da fassen die Menschen oder interagieren die Menschen mit unserer Marke. Wie macht ihr das?
Ja, also Spoiler vorab, ich glaube, es ist in keinem Unternehmen so, dass die Awareness dauerhaft auch da ist. Es ist auch immer so eine Wellenbewegung, ist mal mehr, mal weniger, aber die Menschen ändern sich tatsächlich auch. Deshalb würde ich auch immer sagen, es ist eine wichtige Aufgabe von Design Ops und von dieser zentralen Einheit, sich das Awareness-Thema auch mit in die Aufgaben zu schreiben, kontinuierlich auch Aktivitäten zu machen, dass eben diese verschiedenen Stakeholder und die Menschen, die im Unternehmen da sind, dass die tatsächlich auch darüber Bescheid wissen, was bringt UX-Design dir persönlich oder dem Unternehmen. Das ist so die eine Seite, die wir da immer kommunizieren. Also Mehrwertkommunikation auch in der Sprache, die diese verschiedenen Zielgruppen sprechen, verstehen. Also Manager, dann geht es eher um Kosten, Risiken. Was für Vorteile haben wir, wenn wir uns mit UX-Design beschäftigen? Bei Produktmanagern nehmen wir oft auch alltägliche Beispiele aus dem echten Leben, die sie dann auch nachvollziehen können. Hey, du machst hier ein Produkt 6 Monate lang und denkst, dass es gebraucht wird oder funktioniert oder noch länger. Und dann stellst du am Ende raus, dass es niemand benutzt oder wenn du die Leute fragst, auch gar keinen Mehrwert bringt, weil du dich nicht vorher damit beschäftigt hast. Also da versuchen wir wirklich in der Awareness immer die Mehrwertkommunikation zu machen. Was bringt UX, also im Endergebnis, eine gute User Experience eigentlich für unsere tägliche Arbeit? Und das andere in Awareness, das begreifen wir tatsächlich auch, ist die Wissensvermittlung. Wie kommt man zu einer guten UX? Nämlich durch UX-Design, also durch den Prozess. Und da stellen wir immer wieder fest, es gibt ja auch so Maturity-Modelle, haben wir auch mal Studienarbeiten mit begleitet, wo man die Leute fragt, hey, auf einem Maturity-Level von 0 bis 5, wo würdet ihr euch da einstufen bei UX? Und dann sagen die meisten eher so 4 oder den oberen Bereich. Und wenn man dann aber mal nachfragt, was sie darunter verstehen, dann ist das meistens irgendwie Visual Designs machen, hübsch machen, Screen Designs machen. Und daran merkt man, dass halt das Verständnis für diesen Prozess UX-Design gar nicht vorhanden ist, dass es da eine Research-Phase gibt, dass es eine Testing-Prototyping-Phase gibt, dass man am Ende das Ganze auch messen muss aus Nutzersicht und nicht nur aus Business-Sicht. Und das vermitteln wir tatsächlich. Da haben wir auch ein eigenes Trainingsformat entwickelt, was in diesen ganzen Unternehmen extrem gut ankommt. Und ich glaube, das Erfolgskriterium ist da, dass wir es praxisnah machen. Also wir gehen wirklich mit verschiedensten Stakeholder-Gruppen alle Phasen durch. Da kann auch mal ein Produktmanager oder ein Entwickler ein Interview machen. Wir bauen Prototypen auf, wir vertesten die live im Kurs mit coolen Tools, mit Crowd-Testing-Tools, wo man innerhalb von 2 Stunden Feedbacks reinbekommt. Und die Idee ist nicht, dass man da jetzt rausgeht und ausgebildeter UX-Designer ist, sondern dass man mal den Prozess verstanden hat und auch sieht, was sind das für Werkzeuge, warum brauche ich die? Und warum hilft es dann auch so tatsächlich in der Effizienz, dass man in 2 Tagen Schulung an einem echten Case auch mal durch alles durchkommt und alles mal selbst benutzt hat? Und das hilft extrem für die Awareness.
Vielleicht noch eine Side-Anekdote dazu. Weil wir haben jetzt jemanden, der uns tatsächlich dann auch unterstützt bei unserer Tätigkeit in der Agentur. Und ich habe die Kollegin nochmal gestern dann kennengelernt und wir haben ein bisschen intensiver miteinander gesprochen und ich fand es eigentlich ganz schön, weil ich halt irgendwann gefragt habe, hey, warum machst du das denn eigentlich? Warum interessierst du dich für den Bereich UX-Design? Weil sie halt irgendwas mit IT studiert hatte und dann wirklich in der Softwareentwicklung ist. Und sie hat dann mir gesagt, ja, Daniel, ich habe ein Produkt entwickelt, es wollte halt einfach keiner nutzen. Es hat halt einfach nicht funktioniert. Und mich hat extrem interessiert, was sind die Gründe dafür, sodass sie dann jetzt dann auch die Master startet, um halt UX-Design dann oder sich weiter dann zu intensivieren. Ist vielleicht jetzt auch nicht immer eine Strategie der Betroffenheitskommunikation, aber ist, wenn du selber dann auch erlebst, was halt ein schlechtes Produkt für Auswirkungen haben kann, kann das dann auch ein ganz guter Enabler sein, um nochmal transparent zu machen, wo UX unterstützen kann und wo UX auch eine Hilfe sein kann, dass Business seine Ziele erreicht. In dem Fall bei der jungen Dame wäre es dann so gewesen, dass ihr Produkt wirklich dann auch genutzt wird, weil sie hatte sehr viel Zeit und Liebe und Involvement gehabt.
Ja, und das ist ja auch genau das, wofür wir ja auch stehen. Also wir sagen ja, UX-Design muss für Menschen gemacht sein. Und der UX-Bereich ist ja auch einfach sehr, 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 sehr groß. Also es gibt so viele Facetten. Deswegen ist es, glaube ich, auch auf Management-Level teilweise so schwer zu verstehen, was da alles dazugehört. Und auch jetzt halt in der heutigen Zeit kommt ja immer noch mehr. Und ein großer Bereich, der jetzt halt auch in der Zukunft dazukommen wird, ist ja eben auch das Thema Accessibility. Also das merkt man einfach auch über die letzten Jahre, wie es eben immer mehr in den Fokus gerückt ist und wie wir eben darauf reagieren müssen und eben eigentlich Produkte designen müssen, sodass sie für alle Menschen auch benutzbar sind. Das heißt, wir auf Agenturseite, wir können natürlich immer schauen, wenn ein Kunde auf uns zukommt, wie können wir dieses Thema direkt mit einbauen. Aber mich würde auch mal sehr interessieren, im nächsten Jahr kommt ja das wunderschöne deutsche Wort Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf sehr viele Unternehmen zu. Und da würde uns natürlich interessieren, jetzt mal aus eurer Perspektive, wie seht ihr, sind eigentlich die Unternehmen dafür so gewappnet?
Ja, also die Erfahrung, die wir bisher so gemacht haben, ist auch von 2 Perspektiven. Man kann sich das ja auch selbst anschauen. Also Barrierefreiheit kann man ja selbst mal ausprobieren. Ich mache das auch und wir machen das auch sehr gerne, weil wir uns ja mit dem Thema Enablement beschäftigen. Bevor wir auf die Unternehmen zugehen, schauen wir uns erstmal die Touchpoints an. Und wenn du mal so ein bisschen durch die Seiten durchgehst, würde ich mal sagen, rein vom Qualitätslevel ist es extremst schlecht im Moment noch. Also ich meine, wir haben ja immer noch die Probleme mit Usability generell und Barrierefreiheit ist ja auch so eine Überlappung mit klassischer UX, mit klassischer Usability, weil es darum geht, Inhalte und Funktionen einfach zugänglich zu machen. Ich glaube, das sind auch Grundprinzipien von normalem UX-Design und von Usability, aber halt dann nochmal ein bisschen extremer, ein bisschen ausgeprägter, auch für Sonderfälle, für Sonderkontexte und Nutzergruppen. Wenn man da mal drüber geht, wird einem schon Angst und Bange, wenn man wirklich mal selbst auch in die Situation kommt. Also klasse, wir werden älter, sind wir betroffen. Oder wenn man mal eine Krankheit hat, temporär, kurzfristig, sich den Arm bricht beim Snowboarden oder wirklich auch mal eine langfristige Krankheit hat. Da habe ich echt ein bisschen Bammel davor, wenn ich mir die klassischen Seiten auch anschaue. Und so grundlegende Seiten wie von Stromversorgern, Internet, Telefon, was man wirklich braucht, wie schlecht die doch umgesetzt sind, was Barrierefreiheit angeht.
Und wenn das haben ja viele nicht auf dem Schirm, dass Barrierefreiheit ja nicht nur bedeutet für Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung. Das kann ja eben auch, wie du sagst, temporär sein. Ja, ich breche mir eine Hand und dann muss eben auch mir möglich sein, ein Interface dann mit der linken Hand zu benutzen, wie auch immer. Ja, oder ich habe eine temporäre Einschränkung meiner Sicht. Das ist ja auch etwas, was am Ende uns alle betrifft. Und Barrierefreiheit macht am Ende ja auch ein Interface besser benutzbar für alle. Und es gibt ja immer so ein bisschen den Diskurs, okay, wenn wir es für alle mit allen Einschränkungen immer perfekt benutzbar machen, wird dann nicht alles generisch, ja? Kann man da nicht, dann können wir nicht mit funky, blinkenden Transitions oder Animationen arbeiten, sind bei der Farbwahl, müssen wir bestimmte Vorgaben beachten. Was ist da euer Blick drauf? Ist Barrierefreiheit der Kreativitäts- oder Individualitätskiller, dass es keine uniken Interfaces mehr gibt?
Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon vor Jahren mit Designsystemen und generell mit dem Thema Interface-Design. Also würde ich nach wie vor immer noch sagen, nein, auf gar keinen Fall. Designsysteme oder Standards, die man einhalten will, die schränken nicht ein, weil sie nicht so spezifisch sind, dass jetzt nicht noch Freiheiten offen lassen würden. Also du hast einen Rahmen, klar, in dem du dich bewegen solltest. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungsformen, verschiedene Konformitätslevel, die man einhalten kann. Und gerade der Gesetzgeber, und das ist auch ein bisschen das Thema, was ist überhaupt realistisch umzusetzen, was für ein Level, was kriegt man überhaupt noch selbst gestemmt? Und da sagt ja auch der Gesetzgeber, ist man im mittleren Level, also mit AA, ganz gut unterwegs. Und da würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass das die Kreativität oder die Freiheiten einschränkt. Und man kann da auch, wenn man es richtig macht, immer noch sehr viel mit Einstellungsmöglichkeiten auch arbeiten. Also, dass man respektiert, dass verschiedene Menschen auch in ihren Geräten Einstellungen treffen können, zum Beispiel die Schriftgröße zu erhöhen, dass man High-Contrast-Modes unterstützt, Dark- und Light-Mode, das sind ja alles solche Sachen. Wenn man diese Flexibilität, und das bringt ja eigentlich schon, du hast über Flexibilität gesprochen, da kommt ja eigentlich viel mehr Flexibilität noch mit rein, wenn man diese Dimension überhaupt erstmal kennenlernt, was es da alles so gibt und das dann sinnvoll mit zusammenbringt. Ich glaube, erhöht vielleicht sogar eher die Flexibilität von der Gestaltung.
Genau, du hast ja schon von AA gesprochen, vielleicht um da auch andere Mithörer noch ein bisschen abzuholen. Es gibt die WCAG-Guidelines, das sind Richtlinien für Accessibility im digitalen Bereich, und da gibt es eben verschiedene Abstufungen von A, AA und AAA, die eben verschiedenste Einschränkungen mit berücksichtigen und dann eben auch für Leute wie uns, die digitale Produkte gestalten, Richtlinien vorgibt, was man eben alles mit bedenken muss. Zum Beispiel auch für die Schriftgrößen, eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil wir machen auch eine App für den Public Transport, also für öffentliche Verkehrsmittel, für den RMV, wo wir natürlich auch sehr viel Accessibility mitdenken mussten. Und genau diese Themen, wir haben jetzt halt irgendwie eine 60-, 70-jährige Person, die auch einfach dann temporär oder durch das Alter einfach eingeschränkter ist im Sehen, dass die auch eben ihre Schriftgrößen so einstellen können, und die App schaut immer noch gut aus und fühlt sich immer noch gut an. Also ich glaube, als Designer hat man da eben eigentlich wirklich noch mehr Cases, die man abdecken muss, damit das Produkt eben auch, auch gut ausschaut. Aus eurer Erfahrung, was sind vielleicht so Stellschrauben, die ihr so seht oder wo ihr auch teilweise vielleicht auch Challenges mit hattet?
Vielleicht eine kurze Anmerkung, weil du das Beispiel R&V oder Ticketing mit reingebracht hast. Wir haben tatsächlich auch in der Awareness-Schulung den Ticketautomaten als Real-Life-Beispiel für schlechte User Experience mit dabei. Weil es ja interessanterweise kommt das Thema Barrierefreiheit jetzt irgendwie auf, digitale Barrierefreiheit. Aber es ist ja eigentlich, wenn man sowas anschaut, schon ein alltägliches Problem, weil ich würde aus meiner Sicht behaupten, so ein Ticketautomat ist alles andere als barrierefrei. Da gibt es einige Barrieren, die dich daran hindern, das Ticket noch innerhalb von einer Minute zu kaufen, um den Zug noch zu kriegen. Also das, was in der analogen Welt schon längst da ist, oder so semi-analogen Welt mit Displays und Automaten, das ist ja dann eigentlich das Gleiche jetzt nochmal in solchen Sachen wie einer App, dass man da auch drauf achtet.
Absolut, vielleicht auch eine kleine Anekdote dazu. Ich wurde auch irgendwo auf dem Kaff in der Nähe von wo ich herkomme, ein neuer Ticketautomat aufgestellt. Und der wurde, wie er ursprünglich war, der wurde dann gedreht und dann hat die Sonne so drauf geschienen, die ganze Zeit, den ganzen Tag, dass man auf diesem Display einfach nichts lesen konnte. Also selbst ich, der sich gefühlt sich damit auskennt, hat sich so schwer getan, weil man einfach nichts sehen konnte. Und das sind halt Sachen, die man in einem Testding oder einfach mal, wenn man sich dann mit dem iPad schon hinstellt und sagt, okay, hier wollen wir den aufstellen und da scheint einem die Sonne komplett drauf, dass man da nichts mehr sieht, sollte eigentlich einem da schon auffallen. Und ich glaube, das sind halt Themen, wo man sieht, dass Accessibility nicht nur für bestimmte Gruppen wichtig ist, sondern eigentlich für alle.
Und da glaube ich auch ein wichtiger Aspekt, den du gesagt hast, ist es halt extrem wichtig, das zu testen, rauszugehen. Ne? Weil wahrscheinlich wurden halt solche Automaten dann im Büro erstellt, hast es schön auf deinem bestens ausgeleuchteten Screen angeschaut und dachtest, hey, das ist ein gutes Produkt. Aber auch wieder beim Thema UX oder zum Beispiel auch Accessibility geht es halt wirklich darum, im Kontext nochmal zu testen, weil eben dieser Kontext, den du gerade mitgebracht hast, hat nochmal ganz, ganz spezielle Anforderungen an die Applikation, als es dann tatsächlich auch im ersten Schritt erscheint, weil es ja jetzt auch keine krasse Neuerung oder neues Produkt, was du da geschildert hattest.
Habt ihr denn ein gutes Beispiel für ein richtig gutes, barrierefreies Interface-Produkt/Dienstleistung mit einer richtig, richtig guten UX, an dem wir uns alle orientieren können?
Ja. Marcel müsste jetzt eigentlich unser Produkt dann erwähnen, ne, Felix?
Eigentlich schon.
Ja, also da achten wir natürlich, es wäre ein bisschen fatal, wenn wir an den Markt gehen mit einer Unterstützung für Barrierefreiheit und selbst nicht barrierefrei sind. Aber auch Anekdote fällt mir jetzt gerade wieder ein. Also das Thema Barrierefreiheit ist ja schon länger bei den Firmen bekannt, auch gesetzlich bekannt, mit denen wir arbeiten, weil es in Amerika und Kanada schon länger Gesetz ist. Also da laufen auch schon Klagewellen, gibt es immer jährlichen Bericht, wie viele Klagen tatsächlich eingegangen sind und das wird eher mehr. Fand ich jetzt auch spannend, dass auch Firmen mehrfach verklagt werden. Also 25% der Klagen gehen auch mehrfach raus. Also nur wenn du einmal verklagt wurdest, schütze ich das dann nicht. Also da sind wir auch schon länger in dieser Situation, wo ich glaube, es hingehen könnte, auch in Deutschland, wenn das Gesetz greift. Und da fand ich ganz lustig, dass diese Klage von einer Anwaltskanzlei gemacht wurde, wo ich mal auf die Webseite gegangen bin und gesehen habe, dass die selbst nicht barrierefrei ist. Also das fand ich dann schon auch ein bisschen schwach. Aber so wir achten selbst sehr stark darauf, dass wir uns mit Barrierefreiheit beschäftigen, auch ein barrierefreies Best Practice mit anbieten können mit unserem Service.
Ja, aber ich finde, du hast einen sehr spannenden Punkt gesagt, weil du hast gesagt, manche Firmen werden auch mehrmals verklagt. Und ich glaube, das ist ja auch so das Thema, dass ja Accessibility, das ist ja nicht so, ich mache das einmal und dann habe ich irgendwie alles gemacht, sondern das ist ja ein absolutes Ongoing-Thema. Also was sind eure Erfahrungen, wie man wirklich einen Accessibility-Prozess vielleicht eben auch in UX-Operations integrieren kann, beziehungsweise in welcher Disziplin seht ihr das auch? Also vielleicht aus unserer Erfahrung her, wir achten natürlich aus der Designseite her natürlich sehr auf Accessibility, Schriftgrößen, Kontraste und alles drum und dran. Aber wir übergeben das ja dann auch meistens an die Entwickler, teilweise eben auch in-house. Aber auch wenn wir das an externe Partner übergeben, ist da immer noch so teilweise dieser Gap, wer ist jetzt hundertprozentig dafür verantwortlich. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen?
Ich würde tatsächlich sogar noch eine dritte Gruppe hinzufügen, die Content Creator, die eben Texte an sich schreiben, die Bilder auf Webseiten hochladen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich früher immer gefragt, wofür muss ich denn diesen Alltag pflegen? Jetzt weiß ich es tatsächlich. Und das ist eigentlich auch so der spannende Punkt. Also du hast halt gesagt, Entwicklung, Design, Content, Kreation. Und meine Freundin hat ein eigenes Business und sie Webseite irgendwie aufgebaut. Und das Spannende dabei ist halt, unser Entwickler hat halt alle Texte rausgenommen, also Alttext, dass wir sowas überhaupt gar nicht pflegen können, weil eigentlich sind diese Grundkomponenten ja schon barrierefrei oder accessible, aber durch die Arbeit, je nachdem wer eben die Seiten pflegt oder im Code entwickelt, dadurch bauen wir eigentlich dann auch wieder Barrieren auf. Und das, was wir festgestellt haben, wenn es zu dem Thema kommt, das Erste, was du machst, ist erstmal ein manueller Audit. Das heißt, du kriegst das auf den Tisch, vielleicht kriegst du sogar eine Klage und musst dich mit dem Thema an sich beschäftigen. Und der erste Schritt ist, ich bestelle ein Audit. Was hast du dann rausgefunden? Eigentlich siehst du, dass du noch mehr Fehler hast und der Baum oder der Wust wird eigentlich noch viel, viel größer. Und unser Ansatz oder das, was wir als wichtige Erkenntnis haben, ist, du musst einen guten Plan aufbauen. Das heißt, erste, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, die Grundprinzipien zu verstehen, die Kriterien zu verstehen. Zweite Thema ist, sich zu beschäftigen auch mit dem Thema Barrierefreiheitsstatement. Wie kann ich denn eigentlich auch als Unternehmen darstellen, dass ich mich intensiv mit dem Thema beschäftige? Und dann geht es eigentlich darum, in den dritten Schritt zu kommen, wo du sagst, okay, ich versuche mal über Large Scale, also über eine große Anzahl zu monitoren, welche von meinen Seiten sind denn eigentlich betroffen. Weil durch das automatisierte Testing findest du ja schon sehr viele von deinen Fehlern auf den Seiten. Und wir sagen eigentlich immer, erst wenn du auch in der automatisierten Prüfung 100% bestehst, das heißt, da keine Kriterien entgegensprechen, erst dann kannst du dann in diese nächsten Schritte gehen, die manuelles Audit an sich betreffen. Oder auch wieder referenziert zu deinem Ticketbeispiel, dann auch wirklich das Testing mit Betroffenen, also wirklich mit der Zielgruppe, die betroffen sind, und dort mal anzuschauen, wie verwenden sie denn eigentlich ihr Produkt in ihrem Kontext mit ihren Geräten, die sie verwenden im Alltäglichen.
Ja, also von den Zielgruppen oder vom Vorgehensmodell würde ich eigentlich tatsächlich auch sagen, kannst du eins zu eins das nehmen, was du mit Design Operations auch schon hast oder aufgebaut hast. Deshalb fällt es uns, glaube ich, auch so leicht, da einen skalierbaren Ansatz zu finden, weil wir dieses mentale Modell und das Vorgehensmodell, glaube ich, schon verinnerlicht haben, weil es genau die gleichen Aspekte sind und best case sind es vielleicht sogar genau die gleichen Zielgruppen. Also auch beim Thema Barrierefreiheit brauchen wir einen dedicated Verantwortlichen, der das Thema treibt, der sich, wie der Daniel gesagt hat, um einen Plan kümmert, also einen Plan aufstellt fürs Unternehmen und den auch verfolgt. Und da sind dann auch wieder Tools interessant. Deshalb haben wir auch ein eigenes gebaut, weil wir einfach sehen, du kannst sowas skalierbar, effizient und qualitativ hinkriegen, weil es ja auch wiederholende Vorgänge sind, dass man da auch ein Tool draus bauen kann, was sich eben dabei unterstützt in dem Prozess. Und von den anderen Rollen sind auch wieder Entwickler mit dabei, Designer mit dabei, die Content Creator und halt auch die Manager, die das Ganze verantworten müssen. Und du hast auch wieder die zwei Dimensionen. Einmal das Verständnis, das Awareness, so wie ich es ja eingangs gesagt hatte, auch bei Barrierefreiheit macht Sinn, dass man diese Stakeholdergruppen einmal mitnimmt und über Mehrwerte spricht in ihrer Sprache. Was bringt uns das eigentlich? Das ist nicht nur ein Risiko und ein Elefant, der im Raum steht, das ist ein Problem. Wir können auch einen Mehrwert für uns, für die Gesellschaft und fürs Unternehmen generieren, wenn wir das Thema uns annehmen. Und auf der anderen Seite ist dann letztendlich wieder die Umsetzung, das Vorgehensmodell. Was muss ich eigentlich in welcher Phase, in welcher chronologischen Abfolge tun? Und da kann man schon was besser machen, wenn man es richtig rum macht. So wie Daniel gesagt hat, erstmal mit automatisierten Tests starten, bevor man echte Nutzer da drauf loslässt und die in der Minute 1 gegen eine Wand laufen, gefühlt metaphorisch gesehen, weil die Top-Navigation nicht barrierefrei ist und man überhaupt nicht navigieren kann. Also da gibt es schon Vorgehensmodelle, an denen man sich orientieren kann und wo man dann auch der Organisation ganz gut helfen kann, vielleicht auch aus Design Operations heraus.
Ja, absolut. Also das sehen wir ja eben auch, wenn wir an unseren Produkten auch eben arbeiten. Dass es eigentlich so ein Zusammenschluss aus verschiedensten Bereichen eben ist, um dann wirklich eine Accessibility gewährleisten zu können. Es geht ja schon los beim Zusammenspiel von Designern und Entwicklern, wenn man einen Focus-State eben anlegt. Einmal, dass der Designer dran denkt, aber andererseits eben auch, dass der Entwickler dann weiß, wann er den benutzen muss und eben auch zum Beispiel das Festlegen von der Keyboard-Navigation. Wenn ich jetzt halt nur über das Keyboard die Webseite navigiere, macht das eben alles auch Sinn. Das heißt, da greifen irgendwie so alle zusammen ineinander.
Ich liebe das Fokusthema. Ich bin ja auch schon wirklich noch länger als 10 Jahre eigentlich im Umfeld tätig. Ich habe auch wirklich früher als Schüler Webseiten selbst gebaut und habe mich damals schon immer gefragt, deshalb kann ich mir noch sehr gut reinversetzen, was ist diese hässliche Outline, die da immer kommt? Und das Erste, was du wirklich als Hobbyentwickler machst, wenn du eine Webseite früher gemacht hast, du hast diesen Fokus-State ausgebaut. Du hast ihn auf Null gesetzt. Das hat eigentlich jeder gemacht. Und ich kriege heute immer noch, weil ich auch mit im Designsystem mit drin bin, es kommen immer noch Bug-Reports, die sagen, hey, ich habe mit der Tastatur das Element angewählt, da ist jetzt so eine hässliche Farbe außenrum als Border, das kann doch nicht richtig sein, was ist das? Und das ist dann auch wieder das Thema Education und die verschiedenen Rollen auch. Also wenn der Designer dran denkt und das mit andesignt, aber der Entwickler das wieder ausbaut, dann hast du halt gar nichts gekonnt. Und deshalb musst du auch beide mitnehmen und halt auch mal erklären, was ist das eigentlich? Also wir haben schon mit so vielen Leuten auch drüber gesprochen, wenn du mal siehst, wofür das da ist. Also versuch mal wirklich, ohne hinzuschauen, blind, dann mit der Tastatur durchzunavigieren oder versuch mal zu verstehen, warum gibt es diese Focus-States eigentlich? Kannst du selbst dir versuchen beizubringen oder du beobachtest mal jemanden, der sowas benutzt und dann verstehst du endlich, und das ist wirklich so ein krasser Aha-Moment, wofür das eigentlich da ist. Und du willst dann eigentlich gar nicht mehr, dass das irgendwo nicht mehr vorhanden ist, weil du dir echt dumm vorkommst, dass du das aktiv ausgebaut hast. Und deshalb ist das Awareness-Thema auch so wichtig und ein gutes Designsystem dann letztendlich, das bestenfalls sowas schon vorsieht und dadurch auch Education schafft für die verschiedenen Nutzergruppen, dass sowas gibt.
Ich weiß auch noch, bei uns, ich hatte ja vorhin auch noch die Geschichte erzählt von meiner Freundin und ihrem Entwickler, der ist auch bei uns im Team, also mit ihm haben wir zusammen Ellie-Status aufgebaut und ich weiß noch ganz genau, als sich der Entwickler die ganzen Kriterien mal angeschaut hat, nächsten Tag habe ich irgendwann eine Metamos-Nachricht von ihm bekommen und hat mir gesagt, ey Daniel, ich habe jetzt alles wieder eingebaut, ich habe alles gerefactored, weil ich jetzt erst verstanden habe, was ich damals falsch gemacht hatte. Und das war halt das ein krasses Learning dann auch für ihn und dann auch für uns, wofür man das eigentlich braucht.
Ja, genau, das ist ja das Thema, wenn man ja Designsysteme aufbaut, dann sollten die ja eben auch genauso dokumentiert sein, dass der Entwickler gar nicht erst auf die Idee kommt, wofür brauche ich jetzt diesen Button State? Ich baue den lieber wieder aus. Und ich glaube, deswegen ist natürlich, hängt das Accessibility natürlich auch mit dem Thema Designsysteme zusammen. Und ist natürlich auch ein großer Treiber, weil wenn man eben in diesen Richtlinien ist und eine gute Dokumentation hat, dann können solche Sachen schon mal nicht passieren. Aber ja, auch einfach dann Entwicklern mal die Aufgabe zu geben, jetzt navigier mal mit dem Keyboard da durch, wenn sie an sowas nicht gedacht haben. Oder was auch eine lustige Nebenbeschäftigung ist, ist Webseiten oder Apps über Sprachsteuerung zu bedienen. Und man ohne Touch da mal ranzugehen, das kann sehr schnell sehr frustrierend sein, aber auch sehr witzig, wenn man sich manchmal denkt, okay, da wurde irgendwas komplett falsch implementiert. Und deswegen sind natürlich eben auch diese Texte dahinter so wichtig. Und wie ist jetzt ein Button genau benannt und in welcher Reihenfolge wird das Ganze durchgesprochen? Das sind halt alles sehr, sehr wichtige Themen, die man manchmal eben runterfallen lässt. Aber wie gesagt, es kann ja jeden mal treffen. Also es kann ja mal sein, dass man irgendwie eine Augen-OP hat und dann auf eine Sprachsteuerung angewiesen ist. Und Apple hat das ja auch schon sehr viel mitgedacht und gibt ja im Betriebssystem selber schon sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, auf unterschiedliche Gegebenheiten einzugehen. Man kann auch super schnell alle Farben ausschalten. Wie ist das bei euch so? Also habt ihr irgendwie, was sind eure Guidelines für Accessibility?
gepackt. Also wir orientieren uns natürlich auch an den offiziellen WCAG-Kriterien, die da festgeschrieben sind. Und da finde ich, lohnt sich es auch mal. Da gibt es sogar echt gute Seiten, die das auch einfach erklären, wenn man das noch zu kompliziert findet. Also würde ich an echten Beispiel mal erklären, was sind das eigentlich so für Themen, die da drin stecken. Und dann verliert das so ein bisschen auch an Komplexität, weil man das so diese Kriterienliste sieht, schaltet man vielleicht sofort erstmal ab und hat so ein bisschen Bammel, okay, das ist so viel, werde ich eh nicht verstehen, deshalb beschäftige ich mich gar nicht damit. Aber wenn man sich da wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit nimmt und dann mal durchgeht und echte Beispiele auch sieht, ist das super klar verständlich und auch, das überschneidet sich sehr vieles. Du hast sehr viele Wiederholungen drin und so grundlegende Kriterien, die man halt dann auch hat, ist, dass Inhalte eben in jeglicher Form, mit jeglichem Gerät und in jeglicher Situation zugänglich gemacht sind. Da stecken ja auch schon viele Sachen drin, wie nicht nur eindimensional kommunizieren, also nicht nur ein Bild, wo man halt sehen können muss, zu haben, sondern eben auch diese Alternativbeschreibung, dass man auch in Textform beschreibt, was man sieht. Oder bei Statusmeldungen, dass man eben sich nicht nur auf die Farbe verlässt, in Grün, sondern auch noch ein Icon mit dazu packt, also eine Form. Also immer an zwei Dimensionen zu denken, auch in der Wahrnehmung von Menschen, weil wir machen das ja auch für Menschen, dass man halt immer davon ausgehen muss, vielleicht fehlt einer der wichtigen Sinne, um Dinge wahrzunehmen. Geistig kann man auch mit einbeziehen, sehen, hören. Und wenn man dran denkt, dass einer dieser Sinne fehlen könnte oder nicht gut ausgeprägt sein, woher auch immer das kommt, wegen Krankheit oder Situation, Sonneneinstrahlung, kann ja viele Gründe haben, dann deckt man automatisch schon extrem viele von diesen Anforderungen intuitiv ab. Und dann kann man sich auch einfach mit auf Standards verlassen, die Gerätehersteller und die Browserhersteller mitgeben. Ich bin ja auch ein Hardcore-Verfechter von codebasierten Designsystemen, die sich dann auch an Browsern orientieren. Das ist unfassbar, wenn du dich da mal mit beschäftigst, was Browserhersteller schon an Standards definieren mit Standardelementen. Weshalb es ja auch eine der obersten Regeln bei mir immer ist, als Entwickler, versuch Elemente, die es schon gibt, wie ein Button, ein Eingabefeld, Dialoge gibt es sogar mittlerweile in Browsern, also Modaldialoge und solche Dinge, die gibt es standardmäßig in Browsern. Die haben Standardschnittstellen, die haben Standardbezeichnungen, die haben Standardfunktionalitäten. Und wenn du das nimmst und dich daran hältst, dann funktioniert das zu 99% schon in allen Browsern automatisch und du hast nicht diese Fehler, wo du auch gar nicht dran denkst, weil du einen Zustand vergessen hast oder sonst irgendwas vergessen hast. Wenn du das versuchst selbst zu bauen, mit so einer Diff-Suppe irgendwie einen Button nachbauen, oder mit JavaScript versuchen, die Funktionalitäten umzubauen. Orientier dich einfach an dem, was schon an Standard da ist. Setz dein Styling oben drauf und versuch so wenig wie möglich zu customizen dann in Elementen. Dann bist du auch schon extrem gut bedient und jemand anderes nimmt dir auch schon die Arbeit und das Denken an Sonderfälle ab. Das finde ich auch immer noch extrem hilfreich in der Umsetzung.
Ja, naja, da kann ich nur zustimmen. Es ist immer gut. Es gibt ja auch Material UI oder andere Guidelines, die ja eben auch schon von den großen Herstellern vorgegeben sind, die eben auch schon sehr viel davon berücksichtigen. Man läuft dann nur manchmal an Probleme, wenn wir beim Kunden zum Beispiel das hatten, dass die immer Texte auf Bilder platziert haben und das als Asset auf die Webseite. Dann kann halt mit diesem Text kann niemand was anfangen. Der Screenreader kann ich damit anfangen. Responsive Verhalten wird schwierig. Das heißt, da geht's halt teilweise schon los.
Da blutet mir aber auch das Designerherz wegen verschiedenen Auflösungen und pixeligen Schriften.
Ich beruhige dich, okay? Nicht für dir. Genau, aber du hast ja schon gemeint, sehr viele Standards benutzen. Ich glaube, man muss halt dann immer aufpassen, dass es eben nicht einheitlich wird. Aber da haben wir ja auch nochmal eine Methode bei uns entwickelt, bei Kobi, wie wir es eben schaffen, die Marke wirklich ins Produkt zu bringen und trotz alle Einschränkungen, die man hat, die Marke erlebbar zu machen.
Genau, daher kam vorhin auch meine Frage, weil es ist ja schon auch wichtig, sich an den digitalen Touchpoints zu differenzieren, ja, dass sich nicht eine Banking-App wie die andere anfühlt oder eine Mobility-App sich einfach generisch und austauschbar anfühlt. Wie seht ihr das? Also wir sagen, Aber da kommen wir ja auch her. Eigentlich ist User Experience Brand Experience und jeder digitale Touchpoint sollte sich nach der Absendermarke anfühlen, denn du rufst als Unternehmen mit Marketing und Branding in den Markt, wer du bist, warum du die richtige Wahl bist. Deine Marke ist auf die Zielgruppe abgestimmt, auf deren Bedürfnisse. Und dann sagen wir, okay, dann muss deine App oder deine Website sich auch entsprechend anfühlen. Und da reicht eben die pragmatische Qualität, dass das irgendwie alles einwandfrei funktioniert und auch accessible ist in dem Fall, ist sowas wie ein Hygienefaktor aus unserer Sicht. Ja, das ist aber auch nichts, was dann große Begeisterung hervorruft. Aber wie schaffe ich es dann tatsächlich, dem Interface einen Begeisterungsfaktor zu geben, dass die Menschen sagen, wow, das war gerade genau das richtige Erlebnis, das hat sich gerade richtig angefühlt, das hat sich auch irgendwie passend angefühlt. Und da sagen wir, das geht hauptsächlich darüber, dass du die Experience passend auch zur Absendermarke machst, dass sich Marketing und User Experience und Branding, dass das alles zusammenspielt und ein einheitliches Bild im Unterbewusstsein der Nutzenden auch ergibt. Das seht ihr bestimmt genauso.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben sogar schon mal einen Vortrag darüber gehalten. Wir können das sogar fühlen, weil wir ja, wie wir eingangs gesagt hatten, vorher im klassischen Marketing, also wirklich Kommunikation, gearbeitet haben und da macht man ja eher die Außenansprache. Also du lädst die Marke mit krassen Stories und Emotionen auf. Und dann war das Krasse aber so festzustellen, dass man da gar nicht einen Schritt weiter denkt. Wie erleben dann die Nutzer eigentlich das echte Produkt, nachdem du sie angefixt hast, nachdem du sie reingeholt hast? Und im schlimmsten Fall, wenn das nicht zusammenpasst und du vielleicht sogar viel mehr auflädst, dann sind die Leute enttäuscht. Dann hast du das Gegenteil von dem erreicht, was du eigentlich erreichen willst, dass du Leute begeistert und die Promoter sind und ja, für deine Marke, für deine Produkte werben. Das hat ja dann auch langfristig einen Halo-Effekt. Also Apple nehme ich auch immer als gutes Beispiel. Die haben es extrem gut hingekriegt, dann sehr gutes Marken-Image auch aufzubauen, sodass man denen auch Usability oder Experience-Probleme verzeiht oder gar nicht dran denkt. Und die haben welche. Also die machen auch nicht alles perfekt, aber man denkt da gar nicht dran, weil diese Marke so einen krassen Abstrahleffekt hat auf das ganze Thema. Und das finde ich in allen Themenfeldern schon extrem wichtig, dass es auf jeden Fall zusammenpasst. Und im Idealfall kann man durch Begeisterung Erwartungen sogar übertreffen. Also du bist dann im echten Erlebnis sogar noch besser als das, was die Leute von dir erwartet hätten oder erwartet haben. Und da ist natürlich ein extrem großen Hebel mit Produktdesign, mit Experience Design, diese Erwartungen überhaupt übertreffen zu können. Ja.
Absolut. Und dann interagierst du dich in die Herzen und der Nutzen und hast da auch einfach einen festen Platz. Es ist ja tatsächlich heute auch so, dass manche sagen, ich mache gar kein Marketing mehr und gar keine Werbung. Mein Produkt ist das, wofür ich stehe und was die Begeisterung hervorruft. Ja, wenn ich an Uber denke, da war keine große begleitende Kampagne, als sie in den Markt gekommen sind. Die haben einfach gesagt, hey, hier ist die Revolution des Taxifahrens. Und benutzt es, seid begeistert, sprecht drüber und so sind die ja auch groß geworden, was einfach eine Revolution war und sicherlich auch in der Qualität der UX.
Ja, vollkommen und vielleicht als Ergänzung, wir sprechen sehr viel über Standards, aber die Standards helfen uns ja auch, die pragmatische Qualität dann auch einzuhalten, ne? Dass du halt wirklich als Kunde dein Ziel erreichst und dadurch hast du ja dann auch wieder die Möglichkeit, Begeisterungsfaktoren zu schaffen, dass du wie zum Beispiel Trade Republic, jetzt heutzutage so einfach dann deine Aktien oder ETFs etc. kaufen kannst. Ne? Das kann ein Begeisterungsfaktor sein. Und wir hatten ja auch vorher drüber gesprochen, schränken Standards Kreativität ein. Und ich glaube halt nicht, weil du halt heutzutage immer noch sehr viele verschiedene Möglichkeiten hast, durch smarte Sprache Sachen zu schaffen, durch Bildsprache, durch gut ausgewählte Bilder, die halt einfach deine Experience an sich fördern. Und ich glaube, solche Sachen sollten wir nutzen und eben da im Rahmen dieser Kriterien und der Beschränkungen, die wir haben durch die Komponenten, einfach kreativ zu werden. Und das fördert Kreativität, in einem beschränkten Rahmen kreativ zu sein.
Das stimmt. Sonst wär's ja,
wenn man sich Visual Design oder Interface Design, ihr habt ja auch über das Designsystem gesprochen, Wenn man sich mal den Standard anschaut, du kannst ja auch mal anschauen, wie sehen Buttons und Eingabefelder, wenn du gar nichts stylst, also du hast wirklich nur die saubere Basisfunktion, dass das Ding gut funktioniert, dass auch barrierefrei funktionieren würde, Screenreader und alles damit interagieren können, dann sieht das super simpel aus. Also eher hässlich, würde ich mal fast sagen. Und all das, was du on top draufsetzt, du berücksichtigst natürlich das, was als Standard da ist, was es für Zustände gibt, was es für Funktionen gibt. Aber da kannst du so viel noch an Individualität draufsetzen, um dich auch zu differenzieren und abzugrenzen, dass ich allein an solchen Beispielen nie sagen würde, dass du da gar keine Chance hast. Und das ist ja auch extrem wichtig, dass man sich die Mühe macht, sich da auch abzugrenzen. Und auch die anderen Dimensionen, ich hatte ja viel über Dimensionen gesprochen, wir sollen ja nicht nur in einer Dimension denken, nicht nur visuell. Ich glaube, da kommt auch noch sehr viel Möglichkeiten, Spielraum mit rein, wenn man auch über das Thema Ton, also Akustik noch mit nachdenkt, wie kann man sich da als Marke differenzieren, Funktionen an sich, Funktionsumfänge, die man noch mit reinbringen kann. Also diese ganzen Dimensionen, die auch durch Zugänglichkeit neu aufgemacht werden, bieten ja super viel Raum, auch neuen Raum, um sich als Marke mit einer Brand Identity differenzieren zu können.
Ja, und diese Standards sind ja auch, also man muss ja Standards auch dann teilweise manchmal hinterfragen. Also ich denke da zum Beispiel dran, als die Floating Labels so ein großes Thema waren. Wenn man jetzt halt aus Accessibility-Sicht da drauf schaut, sind halt Floating Labels einfach nicht gut, weil der Screenreader kann entweder den Hintext oder das Label vorlesen. Und solche Möglichkeiten, und das entwickelt sich ja eben auch immer weiter. Und ich glaube, deswegen ist es auch einfach so ein wichtiges Thema, dass UX im Grunde genommen halt auch eigentlich nie fertig ist. Ich glaube, das ist auch teilweise so ein Problem in den Unternehmen, dass es halt nichts ist, wo man sagt, okay, jetzt ist unsere UX fertig, sondern dass sich das eigentlich immer weiterentwickelt und man immer ja auch neue Zielgruppen erschließt und dann eben auch noch schaut, okay, welche neuen Entwicklungen hat jetzt eben auch die Technik gemacht. Also wenn wir vielleicht auch ein bisschen in die Richtung AI jetzt halt schauen, sind da jetzt halt schon auch Tools für Designer draußen, die unsere Arbeit im Bereich Accessibility und UX einfach vereinfachen, wo wir einmal einen Check machen können, hey, sind wirklich alle Farben und Kontraste wirklich accessible? Haben wir groß genug Schriftgrößen gewählt? Also da tut sich auch einfach sehr, sehr, sehr viel in der Technologie. Habt ihr da vielleicht so eine Prediction, wohin sich das Ganze entwickeln wird?
Boah, nee, tatsächlich nicht wirklich. Keine Ahnung, wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird. Also mein Prinzip ist immer so ein bisschen den Standards zu folgen, erstmal gucken, wie sich die kurzfristigen Trends also entwickeln. Ich meine, die Brands, die Firmen, mit denen wir arbeiten, die sind auch eher langfristig angelegt, auch in der Marke. Also da versuchst du jetzt nicht, kurzfristigen Trends hinterher zu rennen und dann dein ganzes Setup umzustellen. Das ist auch zu riskant, zu gefährlich. Dass wir da eigentlich schon immer eher drauf schauen, wo geht die Reise hin, was festigt sich auch an Standards? Funktionieren Floating Labels? Ist das eine gute Idee? Und das dann nochmal aus verschiedenen Perspektiven abwägen und dann als Late Follower noch ein besseres Ergebnis rauszuhauen, was die anderen dann wieder aussticht.
Aber es wird extrem spannend, wenn du auch drüber nachdenkst, was für künftige Devices es geben kann, also Apple Vision Pro etc., wie du die Standards dann in solchen neuen Sphären verwenden kannst. Wird auf jeden Fall spannend, würde ich sagen.
Ich glaube, WCAG 3, wo gerade dran gearbeitet wird, die versuchen tatsächlich die Flexibilität noch mit noch mehr Geräten noch mit reinzunehmen. Also da geht es tatsächlich auch darum, dass die Dimensionen der Nutzungskontexte und Geräte sich immer weiter verstärken werden, auch Personalisierung, Hyperpersonalisierung, Komplexität, die man dann auch mit reinbringen kann und wahrscheinlich muss. Und dank AI dann vielleicht hoffentlich auch eine gute Technologie hat, das überhaupt alles noch in den Griff zu kriegen, diese Supervarianz. Da bin ich mal echt gespannt, mag mir aber auch gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Ich lasse es lieber auf uns zukommen. Es hört sich nämlich sehr komplex an, wenn man so über die ganzen Möglichkeiten und Varianten nachdenkt oder Anforderungen, die auch dann mit reinkommen.
Und wir haben aktuell schon ganz gut zu tun, ne? Mit den bestehenden Formaten, die es auf den Seiten gibt, etc.
Wollte ich gerade sagen. Ich meine, jetzt sind wir ja gerade mal daran, arbeiten wir gerade mal daran, dass wir für 2025 dann Accessibility ready sind. Ja. Vielleicht zum Abschluss, was sind eure 3 bis 5 wichtigsten Punkte für Unternehmen, die Accessibility ready sein wollen? Was sind die wichtigsten Punkte, die man tatsächlich beachten muss?
Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, sich jetzt frühzeitig damit zu beschäftigen. Manche sagen, okay, 2025 ist noch ein Jahr hin. Aber wir wissen, A-Projekte können sehr lange dauern und es ist ja auch wichtig, es ins Unternehmen zu tragen, ins Mindset und auch in die Arbeitsprozesse. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Der zweite Punkt ist, sich einen Plan zu machen. Was sind die einzelnen Schritte, die ich durchlaufen möchte, durchlaufen muss, um barrierefrei zu sein und sich dann wirklich starke Partner, Software etc. zu suchen, um frühzeitig damit auch anzufangen, weil es ist ja auch kein Hexenwerk, aber es ist halt Arbeit und du musst dich frühzeitig damit beschäftigen.
Ja, also so ein Grundprinzip, was wir auch immer in unserer Arbeit haben, es einfach machen, also aus 2 Gesichtspunkten, einfach ins Tun zu kommen, Dinge anzugehen, nicht länger zu warten und auch sehr pragmatisch an die Sache heranzugehen, also nicht nur theoretisch, sich theoretisch Modelle überlegen, durchgehen, das heißt auch unser Maßnahmenplan in unserem Tool, der führt dich ja durch eine konkrete Anleitung und da ist am Ende was da. Also du hast ein Asset geschaffen, eine Dokumentation geschaffen, einen Report generiert, eine Prüfung gemacht. Da ist relativ schnell was da und wir mögen das gar nicht. Manche machen das auch bewusst, so Themen verkomplizieren, dass eine Magie, eine Rocket Science draus gemacht wird, damit man es vielleicht besser verkaufen kann oder Bedarf schafft für Beratung. Aber wir sind eher so die Freunde davon, dass man empowert und enabled und Dinge eher einfacher macht, damit sie verständlich sind, damit Mehrwerte verstanden werden und dann tatsächlich ins Doing zu kommen. Also ich glaube, wieder um den Loop zu schlagen zum Anfang, Empfehlung wäre tatsächlich, sich mit dem Thema beschäftigen, dedicated Verantwortlichkeiten im Unternehmen zu finden, bestenfalls auch jemand, der Bock auf das Thema hat, also nicht irgendjemand benennen, der als letztes irgendwie sich wegducken konnte, sondern vielleicht findet man auch jemand aus dem UX-Umfeld, der Bock auf das Thema hat, der das Thema treiben kann und ihn dann dabei oder sie dabei zu unterstützen, dass man Enablement aufbaut, Tools findet, etabliert, die eine Führung geben, die Dinge vereinfachen und auch Trainings, drüber sprechen, Empathie schaffen und die verschiedenen Rollen frühzeitig mitnehmen, dass sie bereit sind und nicht der Panikmodus tatsächlich dann eintritt, wenn die Klage doch mal reinkommt oder eine Anfrage, eine Behördenanfrage kann ja schon reichen. Das ist wie wenn das Finanzamt was wissen will, kann es auch ein bisschen in Panik ausarten, vor allem wenn es freitags ist.
So wie wir am Anfang, meinst du?
Nicht beim Finanzamt, also. Aber beim Thema Barrierefreiheit, ja. Die Anwälte überlegen sich das immer freitags rauszuschicken. Dann kommt so ein Einzeiler vom Management an dich auf deinen Platz. Hier, da ist was. Was ist das? Was machen wir? Und dann solltest du schon, also du tust dir besser auch, um ins Wochenende zu gehen, wenn du vorbereitet bist, sagen wir es mal so.
Apropos Tools und Trainings, wo können denn unsere Zuhörenden mehr über eure Arbeit auch erfahren?
Also der erste Anknüpfungspunkt ist natürlich unsere Webseite modx.design. MODX steht für Marcel und Daniel Experience.design. Sehr viel Hirnschmalz rein investiert.
Sehr cool. Und ich kann mir vorstellen, diese Website ist auf jeden Fall der Leuchtturm für Accessibility.
Das machen wir bis. Das bis zur Veröffentlichung auf jeden Fall, weil das zweite Thema ist Ellie-Status, also A11Y-Status.de. Das ist auf jeden Fall Leuchtturmprojekt für Accessibility und auch da zeigen wir unseren Ansatz, wie man dem Thema entgegenwirken kann, wie wir unterstützen wollen, wie du auf jeden Fall einen Plan hast, damit du 2025 auch barrierefrei sein wirst.
Ansonsten Perfekt. Immer LinkedIn, also gerne anschreiben, kontaktieren. Wir haben richtig viel Bock über das Thema, verschiedene Themen auch zu Fachsimpel, zu Nerden und einfach mal auszutauschen. Wie geht's anderen so mit dem Thema? Was macht ihr so? Immer gerne her damit.
Apropos, wie geht's anderen damit? Da dürfen wir tatsächlich noch mal kurz unsere DDX-Konferenz dieses Jahr anteasern, wo Marcel und Daniel dabei sind. Tim wird dabei sein, ich werde dabei sein. Ist am 10. Mai bei uns in München im Kobe Office. Wir erwarten bis zu 150 Teilnehmende und es dreht sich alles um das Thema UX. Accessibility wird ein Thema sein, UX-Management, Designsysteme. Es gibt Speaker von Vielmann, von Hook Coburg, von Porsche. Wie gesagt, Marcel und Daniel werden dabei sein. Es wird fantastisch. Packen wir alles in die Shownotes und wir freuen uns natürlich, wenn da möglichst viele Menschen auch kommen aus der Szene, die sich dann genau dazu mit uns austauschen. Letzte Frage wie immer an unsere Gäste. Auf welche Apps könnt ihr beiden im Alltag nicht verzichten?
Also im Alltag nicht verzichten. Ich nutze tatsächlich Strava zum Laufen, also Tracking. Da schaue ich schon immer gerne rein und ich finde auch den Community-Aspekt davon interessant. Haben sich schon Leute dadurch kennengelernt, auch in unserem näheren Umfeld, dass man auch sehen kann, wer gerade so die gleichen Strecken gelaufen ist. Also dieser Gamification-Aspekt neben dem funktionalen Aspekt ist ja dann vielleicht auch pragmatische, hedonische Qualität, Felix. Finde ich schon echt cool an der App und deshalb nutze ich die auch regelmäßigst.
Ja, beschreibe einen großen Pain von mir. Ich nutze Strava nicht mehr so häufig, leider. Hab's aber früher häufiger genutzt. Tagtäglich jetzt nicht, aber ich bin halt großer Fan von Trade Republic. Ich finde, wie die das Thema Trading aufgebaut haben, ist halt extrem gut. Fand aber auch extrem gut, als es ein Update von der App gab und sie eben nicht mehr so gut performt hatten, dass sie halt auch sehr schnell dran gearbeitet haben, das Feedback sich zu Herzen genommen haben. Und das ist ganz schön. Man hat gesehen, eine Firma nimmt sich Kundenmeinungen zu Herzen und setzt es um. Natürlich frage ich mich als UXler, warum haben sie es vorher nicht gemacht? Aber das ist vielleicht etwas, was wir vielleicht irgendwann mal erfahren werden.
Auf jeden Fall. Wunderbar. Marcel, Daniel, tausend Dank, dass ihr dabei wart. Es war fantastisch, endlich mal das Thema Accessibility näher zu beleuchten. Es treibt uns alle um und ihr seid sicherlich zwei der Experten im deutschsprachigen Raum. Deswegen danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und ich freue mich, wenn wir uns dann am 10. Mai auf der Konferenz sehen und auf die Party anschließend. Die kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also bis dahin, danke euch und ciao.
Vielen Dank.
Ciao.